Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Das 9. internationale Feministentreffen Lateinamerikas und der Karibik fand in der ersten Dezemberwoche in Costa Rica statt. Über die feministische Kritik an der Globalisierung berichten wir im 48. Onda-Info. Ein weiteres Thema ist Venezuela. Der Soziologieprofessor Edgardo Lander erklärt, warum der Generalstreik der Opposition gar kein Generalstreik ist und wieso der umstrittene Präsident Hugo Chavez nicht zurücktreten sollte. Unser drittes Thema sind die Mapuche-Indigenas in Chile, die für mehr Autonomie kämpfen. Für Verwirrung sorgt ein rechtsradikaler Unternehmer, der plötzlich vorgibt, er würde den Mapuche-Kampf für mehr Rechte unterstützen.
Eines der wichtigsten lateinamerikanischen Ereignisse der letzten Tage war das Feministinnentreffen im mittelamerikanischen Land Costa Rica. Jimena Agudinho vom Weltverband der Freien Radios, AMARC, liefert uns einen kleinen Überblick über Themen und Diskussionen.
El noveno encuentro feminista es un espacio para el debate desde y con las mujeres. Playa Tambor.
Das 9. Feministentreffen von Lateinamerika und der Karibik ist ein Raum für Debatten von und für die Frauen und um Alternativen für die Globalisierung zu suchen. Das Treffen fand in Playa Tambor in Costa Rica am Pazifischen Ozean statt. Es kamen ca. 850 Frauen, die als Repräsentantinnen aller Ethnien und Altersstufen in Lateinamerika gesehen werden können. Feminismus und die neoliberale Globalisierung sind nicht miteinander vereinbar. Der Neoliberalismus hat alles privatisiert, während der Feminismus für eine staatliche und soziale Mitverantwortung kämpft. Beispielsweise bei natürlichen Ressourcen, Medien, Gesundheits- und Bildungswesen, Wohnraum, Arbeit, kurz gesagt, die sozialen Rechte. Die feministische Bewegung schlägt eine neue Sichtweise vor, wie menschliche und soziale Beziehungen aussehen können. In Workshops wurden Alternativen konstruiert. Reden und Berichte handelten von den kritischen Situationen, die durch die Globalisierung in Lateinamerika und der Karibik entstanden
sind.
Thema war auch der bewaffnete Konflikt in Kolumbien, die über 300 ungeklärten Frauenmorde im mexikanischen Ciudad Juárez, die Praxis der US Marine in Puerto Rico und das Wirtschaftsembargo gegen Kuba. Roter Faden bei allen Themen und den über 80 Workshops war der feministische Widerstand gegen die Globalisierung. In den Workshops kam fast alles zur Sprache: das Sexual- und Reproduktionsrecht, Frauengesundheit, Arbeitsproblematik, die Situation der indigener Frauen, Rechte der Lesben und sexueller Missbrauch, Spiritualität und Religion, Rassismus und Feminismus, Geschlecht und Sucht, feministische Schriftstellerinnen und Literatur, feministische Medien und mediale Strategien, Migration und Geschlecht, künstlerische und auch kulturelle Präsentationen wie Theater, Poesielesung, Konzerte und Tanz. So wird auf dem Treffen gelebt, gedacht und gekämpft. Es gibt numerose Präsentationen artísticas y culturales, desde el teatro en vivo hasta la lectura de poesía, pasando por los conciertos. Así se vive, así se piensa, así se lucha en el noveno encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Para arrancar
de la vida. Auch wenn das zentrale Thema auf dem Treffen die Globalisierung war, herrschte über die Frage, was diese denn eigentlich sei und welche Strategien dagegen zu entwickeln seien, keineswegs Einigkeit. Die Feministin Alda Facio macht deutlich, welche Auswirkungen dies auf den Kampf gegen die Folgen der neoliberalen Politik hat.
Sensación que tengo y que se siente en el encuentro es que hay un repudio a la globalización neoliberal
Ich habe den Eindruck, dass die meisten Teilnehmerinnen die neoliberale Globalisierung ablehnen. Unterschiedlich ist eher, was wir unter Globalisierung verstehen. Und obwohl sich alle gegen die negativen Folgen der neoliberalen Globalisierung aussprechen, sehen die Gegenstrategien unterschiedlich aus, je nachdem, was unter Globalisierung verstanden wird. Davon hängt auch ab, ob politische Allianzen geknüpft werden oder auch nicht.
Gleichzeitig fand im mexikanischen Oaxaca der erste Gipfel der Indigenafrauen von Amerika statt. Dort trafen sich mehr als 400 Delegierte. In ihrer Abschlusserklärung fordern sie die Wiederaufnahme des Friedensprozesses in Chiapas. Gleichzeitig solidarisierten sie sich mit der kolumbianischen Indigenabevölkerung, die Übergriffen und Mordanschlägen von Militärs wie Paramilitärs ausgesetzt sind. Generell verurteilten die Frauen jegliche militärische und psychologische Repression gegen Indigenas. Die Teilnehmerinnen forderten die Staaten auf, jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt, einschließlich der sexuellen Gewalt, in Konflikten zu unterlassen. Solche Diskriminierung sei eine Kriegswaffe, die hauptsächlich indigener Mädchen und Frauen treffe. Sie fordern weiter, dass die Gesundheitsversorgung, die sexuelle und die reproduktive Gesundheit entsprechend ihrer Kosmovision gewährleistet werde und dass ihre Identität und ihr medizinisches Wissen respektiert werden, sowie ein Ende der Zwangssterilisierungsprogramme der Regierungen. Ihrer Meinung nach ist die neoliberale Politik eine neue Form von Kolonialisierung. Sie sprechen sich gegen die Wirtschaftsprojekte wie den Plan Puebla-Panama, die gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA und den Plan Kolumbien aus. Weiter fordern sie ein Recht auf eigenständigen Besitz und dass Frauen Zugang zum Landbesitz haben. Bei diesem Treffen in Oaxaca kamen Frauen aus 18 verschiedenen Ländern aus ganz Amerika zusammen, um ihre Erfahrungen auszutauschen und einen eigenen politischen Weg zu erörtern.
Die politische Krise in Venezuela hält an. Seit Monaten stehen sich die Regierung von Präsident Hugo Chávez und die Opposition unversöhnlich gegenüber. Unternehmer, Gewerkschaften und die traditionellen, zumeist konservativen politischen Parteien riefen Anfang Dezember zu einem unbefristeten Generalstreik auf, um die Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Der Vorwurf: Der populistische Linksnationalist Chávez sei unfähig, regiere wie ein Diktator und führe das Land in den wirtschaftlichen Ruin. Präsident Chávez hält dagegen, er sei mit großer Mehrheit gewählt worden, repräsentiere die verarmte Mehrheit der Venezolaner und werde mit seiner bolivarianischen Revolution den Umbau der Gesellschaft für mehr soziale Gerechtigkeit fortsetzen. Seit dem 2. Dezember wird in Venezuela gestreikt. Allerdings, so zerstritten das Land ist, so widersprüchlich auch die Angaben zum Streik. Laut Opposition beteiligt sich das ganze Land, laut Regierung nur ganz wenige. Edgardo Lander, Professor für Soziologie an der Zentraluniversität Venezuelas in Caracas und Berater an der Universität im spanischen Bilbao, berichtet seine Sicht der Ereignisse.
Zweifelsohne durchlebt Venezuela eine sehr schwierige Situation, weil die Gesellschaft tief gespalten ist. Eines der größten Probleme dabei ist, dass beide Seiten ausschließlich in ihrer eigenen Welt leben. Jede Fraktion negiert nicht nur die Sichtweise der anderen, sondern ist überzeugt, dass ihre begrenzte Vision der Realität die einzig wirkliche ist. Ich glaube, dass es für den derzeitigen Streik durchaus Unterstützung gibt, aber genauso klar ist, dass es dem Streik nicht gelungen ist, das Leben im Land zum Stillstand zu bringen. Die Mehrheit der wirtschaftlichen Aktivitäten im Land funktioniert uneingeschränkt. Wenn man nur die Hauptstadt und hier nur die wohlhabenden Stadtviertel im Osten des Zentrums wie Chacao betrachtet, könnte man meinen, dass sich das ganze Land im Generalstreik befindet, dass alle Präsident Chávez ablehnen und dass er keinerlei Unterstützung in der Bevölkerung hat. Doch wer das glaubt, hat sich von der Fernsehberichterstattung manipulieren lassen und meint, die Lage in Venezuela sei mit Rumänien oder mit den Ländern im ehemaligen Ostblock vergleichbar, in denen es damals keinerlei Unterstützung für die Regierungen gab. In Venezuela hingegen ist es eindeutig, dass in dieser geteilten Gesellschaft sehr viele Schichten existieren, die diesen Prozess befürworten. Sie fühlen, dass diese Regierung ihre Regierung ist, jenseits der Frage, ob sie effizient ist oder ob sich die eigenen Lebensumstände verbessert haben. Aber es gibt die Hoffnung, dass es in dieser Gesellschaft zu Veränderungen kommen wird.
Pero hay una expectativa de que hay una posibilidad de cambio en esta sociedad.
Dass Präsident Chávez viele Sympathien besitzt, zeigte sich eindrucksvoll im April dieses Jahres, als die Opposition versuchte, gegen seine Regierung zu putschen. Der Staatsstreich, der einen Unternehmersprecher an die Macht bringen sollte, scheiterte, weil sich große Teile des Militärs auf seine Seite schlugen und riesige Pro-Chávez-Demonstrationen stattfanden. Inzwischen haben sich Regierung und Opposition an den Verhandlungstisch gesetzt, um unter Schirmherrschaft der Organisation amerikanischer Staaten einen Ausweg aus der Krise zu finden. Und obwohl die Opposition auch am Verhandlungstisch nur auf eine Ablösung der Regierung drängt und statt Dialog nun wieder auf einen Streik setzt, ist die Chávez-Regierung weiterhin bereit, Gespräche zu führen. Der These, dass dies ein Zeichen der Schwäche sei, widerspricht Professor Lander.
Obviamente, quien tiene mayor interés en este momento en Venezuela en que haya una recomposición del clima político.
Es ist die Regierung, die derzeit das größte Interesse hat, das politische Klima zu stabilisieren und die Politik wieder als Lösungsmechanismus einzusetzen. Hier geht es um Dialog, auch um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Mich wundert es überhaupt nicht, dass es derzeit die Regierung ist, die für Verhandlungen plädiert, während extremistische Tendenzen in der Opposition sich dagegen aussprechen. Denn, wie ich schon vorher gesagt habe, hat die Sichtweise, die die Opposition von der Stimmung im Land hat, nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie behauptet stur, dass die Regierung isoliert sei und in der Bevölkerung keinen Rückhalt habe. Ich sage nicht, dass die Regierung von allen befürwortet wird. Und ich sage auch nicht, dass es nicht zahlenmäßig große und wichtige Sektoren in der Gesellschaft gibt, die gegen diese Regierung sind und alles dafür tun, dass sie abtritt. Aber diese Menschen sind meiner Auffassung nach keineswegs die Mehrheit im Land.
Die Opposition, die so vehement für den Rücktritt des umstrittenen Präsidenten Chávez streitet, muss sich zunehmend Kritik gefallen lassen. Menschenrechtsgruppen im In- und Ausland werfen ihr nicht nur vor, Gewalt zu schüren und damit Zusammenstöße zu provozieren, auch nutzen sie die privaten Massenmedien, vor allem die großen Fernsehsender, um völlig einseitig ihre Sicht der Dinge zur einzigen sichtbaren Version des Konfliktes zu machen. Was aber völlig fehlt, sind Vorschläge, welche Veränderungen das Land voranbringen könnten. Deswegen warnt der venezolanische Sozialwissenschaftler Edgardo Lander davor, die von einer breiten Mehrheit gewählten Regierung von Hugo Chávez zu stürzen.
Ich befürchte, dass ein Rücktritt von Chávez in dieser Situation keine Lösung der Krise bringen würde, sondern den Anfang einer viel schlimmeren Krise bedeuten würde. Ein Rücktritt von Chávez würde heute für viele und vor allem für die verarmte Mehrheit der Venezolaner bedeuten, dass die Rechte, die Unternehmerklasse und die traditionellen politischen Parteien ihr Ziel erreicht hätten, nämlich den Sturz von Chávez und damit das Ende einer politischen Option, die erstmals die sozialen Interessen der Armen vertritt. Die Möglichkeit eines Rücktritts des Präsidenten ist aus meiner Sicht extrem gefährlich. Es könnte der Startschuss für eine breite Protestbewegung sein, auf die eine neue Regierung sicherlich mit harter Repression reagieren würde. Das wäre der Beginn einer zeitlich unabsehbaren Gewaltperiode in Venezuela. Im Süden Chiles, in der Provinz La Araucanía, sind am Mittwoch, den 4. Dezember, nach einer groß angelegten Polizeiaktion 24 Personen festgenommen worden, die meisten von ihnen Mitglieder der Indigena-Organisation Coordinadora Arauco Mayeco, abgekürzt CAM. Diese Indigena-Organisation setzt sich für mehr Autonomie der Mapuche-Indigenas ein und gilt als eine der radikalsten des Landes. Die Mapuches kämpfen seit Jahren um erweiterte politische Partizipation, ein autonomes Parlament und die Rückgabe ihres traditionellen Landes. Aufgeheizt wurde der Konflikt vor allem durch die von der Regierung als Entwicklungsprogramm geförderten Aktivitäten von Holzfirmen, die auf dem von den Mapuche beanspruchten Land im großen Stil Wald roden. Gegen dieses Regierungsprogramm, das auch umstrittene Staudammprojekte umfasst, leisten die Mapuche breiten Widerstand. Sie sehen darin einen weiteren Versuch, sie zu marginalisieren, zu unterdrücken und auszubeuten. Bereits 1999 war der Konflikt eskaliert, als Mapuche-Aktivisten Ländereien besetzten und Barrikaden errichteten. Diese seit 1997 existierende Coordinadora Arauco Mayeco hat vor allem durch radikale und gewalttätige Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Das Verbrennen von Holzlastern sowie das Legen von Bränden an Häusern und zur Rodung bestimmten Waldflächen.
Politische Brisanz erhält die Polizeiaktion, weil neben den Mapuche-Aktivisten unter anderem auch der Geschäftsmann Guillermo Chorobinski festgenommen wurde. Chorobinski ist vor allem als Mitglied der ultrarechten paramilitärischen Gruppierung Patria y Libertad bekannt, die in der Regierungszeit Allende's zahlreiche Anschläge verübt hatte. Ihm wird zur Last gelegt, die Coordinadora Arauco Mayeco finanziell zu unterstützen, was er Wochen vor der Verhaftung auch öffentlich eingeräumt hatte. Diese Verbindung zwischen militanten Gruppierungen des ultrakonservativen Lagers und einer indigenen Organisation löste sowohl bei den staatlichen Stellen wie auch bei anderen Mapuche-Organisationen Irritation und Besorgnis aus. Die Coordinadora Arauco Mayeco bestreitet zwar in einer am 5. Dezember veröffentlichten Erklärung alle Verbindungen zu Chorobinski und sieht sich als Opfer einer staatlichen Kampagne, die ihren Ruf vor allem unter den Mapuches unterminieren soll. Im Gegensatz dazu drücken Repräsentanten verschiedener Mapuche-Gemeinden ihre Besorgnis bezüglich einer Infiltration der CAM durch ultrarechte Kreise aus. Chorobinski hatte in letzter Zeit eine politische Kehrtwende vollzogen und sich zum Beispiel mit Umweltgruppen verbunden, die gegen die forstwirtschaftlichen Aktivitäten im Süden des Landes Sturm laufen. Auch erklärte er mehrfach seine Sympathie für den Drang nach Selbstbestimmung der Mapuche und drückte Bewunderung für Aktivisten der CAM aus. Was die Gründe für die Kehrtwende sind und warum sich ein ehemals Ultrarechter für die Belange von Indigenas einsetzt, darüber wird zurzeit in Chile heftig spekuliert. Weniger die Festnahmen, vielmehr die Möglichkeit einer Verbindung zu ultrarechten Kreisen muss als schwerer Schlag gegen die Coordinadora Arauco Mayeco angesehen werden. Allein der Verdacht lässt den Rückhalt unter den Mapuches wie auch der linken Öffentlichkeit Chiles schwinden. Eine Entwicklung, die der Regierung und den Holzfirmen nicht ungelegen kommt.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten PUL Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.